Wissenschaft im Brennpunkt.
Here we have the nucleus of the cell, and on the side, as you can see, those very black particles correspond to pitovirus.
Auf dem Bildschirm ist eine Amöbe zu sehen. In dieser Vergrößerung macht das Elektronenmikroskop den Zellkern des Einzellers sichtbar und neben dem Zellkern kleine schwarze Punkte.
So this is in the context of the cell. That's the place where the massive replication is taking place.
Hier werden gerade massiv Viruspartikel produziert. Einige sind schon fertig, andere werden gerade zusammengesetzt.
Die Amöbe ist von einem Virus gekapert worden. Von einem ungewöhnlichen Virus, größer und komplexer noch als viele Bakterien.
Es lebt. Teil 2.
Now it's a Pandora virus particle.
Im Reich der Riesenviren von Dagmar Röhrlich.
Eigentlich sollte es die Riesenviren gar nicht geben. Zumindest verstoßen sie gegen ein Paradigma der Biologie.
Wir Wissenschaftler haben Viren wie komplexe chemische Objekte betrachtet, nicht wie Lebewesen.
Viren, simple Hüllen, gefüllt mit ein paar Schnipseln Erbsubstanz. Doch dann entdeckten Biologen vor wenigen Jahren Mimi, Mega und schließlich Pandora.
Die Riesenviren funktionieren so vollkommen anders, als wir es bisher für Viren angenommen haben. Wie durch eine Brille erkennen wir, da draußen gibt es noch andere Lebensformen.
Dass es Riesenviren gibt, ist eine Erkenntnis des 21. Jahrhunderts. Vorher seien sie schlichtweg übersehen oder mit Bakterien verwechselt worden, erzählt Chantal Abergel. Sie arbeitet in Marseille, am Laboratoire Information Génomique et Structurale.
Alles begann damit, dass Louis Pasteur der wissenschaftlichen Gemeinschaft die Keimtheorie vorschlug. Die Keimtheorie ist simpel und besagt, dass Krankheiten durch Pathogene verursacht werden und dass diese Pathogene Mikroben sind.
Um diese Mikroben zu isolieren, entwickelte Charles Chamberlain 1884 für den französischen Chemiker und Mikrobiologen einen Porzellanfilter.
Porzellan hat etwa 500 Nanometer große Poren und Louis Pasteur nutzte diese Poren, um die Erreger zu isolieren. Dann vermehrte und untersuchte er sie. Die Keimtheorie hatte sich gerade in der Fachwelt durchgesetzt. Da stieß der St. Petersburger Biologe Dmitri Iwanowski schon auf das erste Gegenbeispiel. Er untersuchte die Tabakmosaikkrankheit und verfuhr, wie von Pasteur beschrieben. Zu seiner Überraschung erwies sich jedoch das Filtrat, das eigentlich steril sein sollte, als infektiös. Iwanowski kommentierte das nicht weiter. Andere Forscher jedoch schlossen daraus, dass manche Erreger die Poren des Chamberlain-Filters passierten. Das war der Anfang der Virologie. Die Virologie war von Anfang an betriebsblind. Konzentrierte sich auf das, was durch den Filter rutschte und übersah das andere Ende des Spektrums. Die Überzeugung, dass Viren winzig zu sein hätten, geriet auch nicht ins Wanken, als der große, unter dem Lichtmikroskop sichtbare Pockenerreger gefunden und als Virus erkannt worden war. In den 1990er Jahren überstand die Ansicht die Entdeckung, dass das Genom mancher Viren 100.000 oder gar 300.000 Basenpaare lang sein kann, und damit sogar das vieler Bakterien übertrifft. Sinnloses Füllmaterial, interpretierten die Virologen. Viren waren per Definition Parasiten.
Parasiten, die Zellen infizieren. Sie sollten sich weder mit dem Jean-Berland-Filter herausholen lassen, noch unter dem Lichtmikroskop sichtbar sein. Sie sollten weder Proteine herstellen, noch Energie produzieren oder sich teilen können.
Während aus Zellen aufgebaute Lebewesen einen Stoffwechsel besitzen, Energie erzeugen, sich fortpflanzen und für alle Prozesse ihre eigenen Gene einsetzen, sollten Viren gerade genug Erbinformationen tragen, um in ihre Wirtszelle einzudringen und sie in eine Kopiermaschine zu verwandeln. Klassische Beispiele sind das HI-Virus mit seinen 9 Genen oder der Hepatitis-D-Erreger. Der begnügt sich mit einem einzigen. Dann brach 1992 in einem Krankenhaus in Bradford eine Lungenentzündung aus.
Wie immer, wenn so etwas passiert, wird in den Klimaanlagen nach Amöben gesucht, die mit Legionellen infiziert sind, dem Erreger der Lungenentzündung. Der Mikrobiologe Timothy Robotham entdeckte in seinen Proben dann auch tatsächlich infizierte Amöben. Er konnte den Erreger, den er für ein Bakterium hielt, vermehren. Unter dem Lichtmikroskop hatte der jedoch überhaupt keine Ähnlichkeit mit der stäbchenförmigen Legionella und Robotham nannte ihn Bradford Coccus.
Bradford Coccus nahm es von der Größe her mit einem Bakterium auf, aber alle Versuche, ihn näher zu analysieren, scheiterten.
Bradford Coccus erging es wie vielen rätselhaften Mikroben. Er landete im Gefrierschrank und dort blieb er. Bis 1998. Dann nahm der Bakteriologe Bernard Lascola von der Universität des Mittelmeeres Aix-Marseille die Proben mit. Den Standardtestverfahren zufolge war Bradford Coccus ein grampositives Bakterium. Aber er konnte es beim besten Willen nicht näher einordnen. Schließlich untersuchte Lascola den Erreger mit dem Elektronenmikroskop und erkannte, dass er keine rundlichen Zellkörper vor sich hatte, sondern kantige Partikel. Die hatten die Form eines von einer haarigen Hülle umgebenen Ikosaeders, eines 20-Flächers, sahen also ganz nach Viren aus. Allerdings waren sie ungewöhnlich groß.
Niemand konnte glauben, dass ein Virus wirklich so groß sein konnte, nicht einmal die Leute, die es sahen. Als wir nach vielen Tests endlich sicher waren, es mit einem Riesenvirus zu tun zu haben, erhielt es den Namen Mimivirus, also Mimicking Microbe, Mikrobendarsteller.
2002 lehnte die Wissenschaftszeitschrift Nature die Veröffentlichung als nicht eindeutig ab. Das Konkurrenzmagazin Science akzeptierte den Aufsatz erst nach der Sequenzierung des Genoms. Auch das barg Überraschungen, war es doch komplexer als das vieler Bakterien. 1,2 Millionen Basenpaare kodierten 911 Gene, die Hälfte davon bis dahin unbekannt. 31 Gene teilte Mimivirus mit anderen großen Viren, wie Pocken- oder Herpesviren, und dazu kamen ein paar Dutzend Gene, die allen Bakterien, Pflanzen und Tieren gemeinsam sind. Gene, die sehr weit in die Evolution zurückreichen, bis zu den Anfängen.
Damals stellten wir uns zwei Fragen. War Mimivirus eine seltene Laune der Natur? Oder haben wir eine Fülle von Riesenviren aus historischen Gründen übersehen?
Die Universität von British Columbia in Vancouver. Hier forscht Curtis Suttle. Von seinem Büro aus lässt sich hinter den Bäumen der Golf von Georgia erahnen. Am Fuß des Cliffs Buchten, in denen sich Treibholz angesammelt hat. Große, verlorene Stämme der Holzindustrie, die wirr wie Mikado-Stäbchen im Sand liegen. Auch in diesem Ökosystem leben Riesenviren. Doch wie einflussreich sind sie? Wie vernetzt mit all den anderen Organismen?
What is the role of viruses in the environment?
Um zu verstehen, was genau in der Umwelt vor sich geht, nimmt Curtis Suttle Proben. In den Buchten vor seiner Labortür und in aller Welt. Vor 20 Jahren schon fand er in texanischen Küstengewässern einen Erreger, der Cafeteria rhönbergensis befällt, einen einzelligen Flagellaten. Auch dieser Erreger erwies sich schließlich als Riesenvirus, erklärt der Forscher und holt ein Foto hervor.
Now we have a virus.
Jetzt haben wir also dieses Cafeteria-Virus und sehen, es infiziert eine der wichtigsten Zooplanktongruppen im Ozean. Und plötzlich verändert sich unser Verständnis davon, wie diese Ökosysteme funktionieren, und zwar grundlegend.
An der Entschlüsselung der Grundlagen hat Matthias Fischer mitgearbeitet, Suttles ehemaliger Doktorand, der inzwischen am Max-Planck-Institut für medizinische Forschung in Heidelberg arbeitet. Er sequenzierte die Gene, verglich sie mit bekannten Abfolgen und stieß damit auf Neuland.
Zum einen hat das Virus viele Gene, die normalerweise von dem Wirtsorganismus kodiert werden und die kleinere Viren dementsprechend sich auch dann von dem Wirtsorganismus ausborgen.
Klassische kleine Viren verlassen sich bei ihrer Vermehrung vollkommen auf ihre Wirtszellen. Das Cafeteria röndergensis-Virus hält das anders. Soweit Fischer die Funktion der Gene inzwischen kennt oder erahnt, liefern sie selbst die Blaupausen für die meisten Proteine, die bei ihrer Fortpflanzung eine Rolle spielen.
Ein anderer ganz essentieller Punkt bei diesen Riesenviren ist, dass sie auch ihre eigene Transkriptionsmaschinerie kodieren.
Das heißt, sie besitzen ihr eigenes Werkzeug, um den ersten Schritt bei der Proteinsynthese auszuführen.
Und das ist ganz essentiell, weil man dadurch bestimmt, welche Gene zu welchem Zeitpunkt abgelesen werden.
Bei Cafeteria zeigt sich, dass Riesenviren über etliche Komponenten verfügen, die die Forscher eigentlich nur bei zellulären Lebewesen erwarten. Sie scheinen ihre Opfer eher als Nährmedium einzusetzen. Aber sie sind und bleiben Parasiten, kommen alleine nicht zurecht. Curtis Suttle.
Riesenviren haben wie alle anderen Viren auch außerhalb ihres Wirts keinen eigenen Stoffwechsel. Allerdings haben wir in der Viruskapsel interessante Enzyme gefunden, mit denen es anscheinend auch außerhalb des Wirts seine DNA reparieren kann.
Ein Cafeteria-Viruspartikel repariert UV-Schäden, die entstehen, wenn es an der Meeresoberfläche dümpelt und auf den nächsten Flagellaten wartet. Ohne diese Fähigkeit, einfache Brüche zu kitten, könnten sich Riesenviren wahrscheinlich nicht lange halten. Die Energie dafür liefert das Sonnenlicht.
Je größer das Genom, desto mehr sollte man darauf achten, dass die Fehlerrate unter Kontrolle kommt. Und das ist vermutlich der Grund, warum diese großen Viren ihre eigenen Reparaturmechanismen kodieren müssen.
Beim Cafeteria-Virus sind fast 300 Gene in die Infektion verwickelt. Und das könnte noch eine Untertreibung sein. Von den 544 Genen, die wir entschlüsselt haben, haben fast alle irgendwie mit der Infektion und der Vervielfältigung der Viruspartikel zu tun. Für ein Virus ist das eine ungeheuer große Menge an genetischer Information, die mit der Reproduktion befasst ist.
Schon nach der Entdeckung von Mimivirus hatten sich die Forscher dem Meer zugewandt, um zu klären, welche Rolle Viren in den Ökosystemen spielen könnten. Dazu analysierten sie zunächst in Meerwasserproben alles, was an genomischer Information vorhanden war. Ob Fisch oder Bakterium, im Grunde ähnelt sich die Erbsubstanz aller zellulären Lebewesen erstaunlich stark, haben sie doch irgendwann weit zurück in der Evolution gemeinsame Wurzeln. Die Proben aus dem Meer bestätigen dies. Etwa 95% der zellulären Gene waren schon einmal irgendwo aufgetaucht. Anders bei den Viren. 70-80% des Virenerbguts, das die Forscher aus dem Meer fischten, hatten sie nie zuvor gesehen. Die Analyse offenbarte eine ungeheure genetische Vielfalt. Bei den normalen Viren, aber vor allem auch bei den Riesenviren.
We realize that the oceans are probably full of these giant viruses.
Wir stellten fest, dass die Ozeane wahrscheinlich voll sind von Riesenviren und dass wir nur die Spitze des Eisbergs sehen. Wir finden ihre genetische Signatur überall. Sie scheinen in den Ökosystemen der Meere eine dominante Rolle zu spielen.
Inzwischen ist Curtis Suttle überzeugt. Viren, vom winzigsten bis zum komplexesten, sind die Triebfedern der Ökosysteme.
Wenn wir alles lebende Material in den Meeren wiegen könnten, wären 95% davon Mikroorganismen. Viren allgemein töten jeden Tag etwa 20% dieser Mikroorganismen. Wir hätten nie gedacht, dass Viren im Meer zu den wichtigsten Räubern sind.
Eine der zentralen Fragen ist, wie Riesenviren eigentlich entstanden sind.
Also es gibt zwei sehr unterschiedliche Hypothesen, was den Ursprung dieser großen Viren betrifft. Das eine ist eben, sie sind klein gewesen ursprünglich und haben dann sehr viele Gene aufgenommen. Und die gegensätzliche Hypothese wäre, dass sie früher ein zellähnlicher Organismus waren, der quasi zum Virus reduziert wurde.
Entweder haben sie sich ihre Gene also Stück für Stück von ihren Wirtszellen zusammengeklaubt, oder sie sind zu Riesenviren geschrumpft, haben Gene verloren, die sie als Parasiten nicht mehr brauchten. Die Debatte ist heftig und wird gerade angefacht durch neue Erkenntnisse.
Während in Vancouver das Cafeteria-Rind der Gensis-Virus entschlüsselt wurde, entdeckten die Marseille-Forscher um Chantal Abergel immer mehr Riesenviren. Etwa im Meerwasser vor der Küste Chiles. Dort isolierten sie gleich zwei neue Vertreter.
2010 fanden wir als erstes Megavirus. Es ist noch etwas größer als Mimivirus und sein Genom viel komplexer. Damals entdeckten wir in der Mündung des Tunken auch Amöben, aus denen wir eine neue Familie von Riesenviren isolieren konnten, die Pandora-Viren.
Die erhielten ihren Namen aufgrund ihrer Form. Sie glichen einer Amphore, dem Gefäß, das Pandora von Zeus bekommen haben soll. Durch einen Fund in einem australischen Tümpel stellte sich heraus, dass es Pandora-Viren nicht nur in einer Salzwasservariante gibt, die fortan Pandora-Virus salinus hieß, sondern auch in einer, die im Süßwasser lebt, Pandora-Virus dulcis.
Beide sind etwa einen Mikrometer lang und haben einen Durchmesser von einem halben Mikrometer. Unter dem Elektronenmikroskop zeigte sich dann, dass sich Pandora-Virus salinus und Pandora-Virus dulcis ähnlich sehen, aber sie glichen ansonsten nichts, was wir bis dahin gesehen haben.
Das Genom von Pandora-Virus salinus besteht aus 2556 Genen. Das von Pandora-Virus dulcis aus 1500. Doch während sich Mimi und Mega und auch das in Vancouver entschlüsselte Cafeteria-Virus viele Gene teilen und miteinander verwandt zu sein scheinen, gehören die Pandora-Viren offensichtlich einer ganz anderen Familie an. 93% ihrer Gene erscheinen vollkommen fremd, lassen sich auf keinen bisher bekannten Ursprung zurückführen.
So we're in front of a completely unknown land, unknown territory.
Nach der Entdeckung der ersten Riesenviren fiel es nicht allzu schwer, sich deren Ursprung, ihre Natur und ihre Evolution schlüssig zu erklären. Doch als Pandora auftauchte, bewegten die Forscher sich plötzlich auf unbekanntem Terrain.
Zuerst dachten wir, dass die cleveren Riesenviren von einer regulären Zelle abstammen könnten. Ihre Genome ähneln sich, viel sprach für einen gemeinsamen Urahnen. Am wahrscheinlichsten schien es zu sein, dass Viren aus einem Mikroorganismus entstanden sind, dessen genetisches Inventar einmal sehr viel größer war als das der Riesenviren. Dann verloren sie jeweils einen Teil der Gene, weil sie sie als Parasiten nicht mehr brauchten. Schließlich übernahm ja der Wirt einen Teil dieser Arbeit für sie. Alles schien klar zu sein, bis wir mit dem Pandora-Virus eine neue Familie entdeckten.
Als die Pandora-Viren identifiziert worden waren, funktionierte diese einfache Idee nicht mehr. Die Riesenviren konnten keinen gemeinsamen Ahnen haben. Vielmehr waren mindestens zwei notwendig. Und es sollte noch weitergehen.
Bis dahin hatten wir immer nur an verschiedenen Orten rund um die Erde nach Riesenviren gesucht. Aber nun wollten wir in der Zeit zurückgehen. Wir bekamen dank einer Kooperation mit russischen Wissenschaftlern Proben aus einer 30.000 Jahre alten Permafrostlage in Sibirien. Wir führten damit unsere Experimente durch und konnten tatsächlich im Labor unsere Amöben infizieren. Wir isolierten diese Parasiten, die so groß werden konnten wie Pandora-Viren, und es auf 1,5 Mikrometer Länge und einen halben Mikrometer Durchmesser brachten.
Das Elektronenmikroskop enthüllte die Struktur. Auch dieses Virus war amphorenförmig. Allerdings gab es Unterschiede, etwa im Mundbereich. Dort besaß es keinen einfach strukturierten Stopfen wie die Pandora-Viren, sondern so etwas wie einen Korken, der aussah wie aus Honigwaben aufgebaut.
We sequenced the genome, but we were really sure that we will go with another Pandora virus.
Bevor wir das Genom sequenzierten, waren wir uns sicher, ein neues Pandora-Virus vor uns zu haben. Aber dieses Genom unterschied sich wiederum vollkommen von dem der Pandora-Viren. Es war viel kleiner, brachte es nur auf ein Fünftel des Pandora-Virus-Genoms und es war auch sehr viel weniger komplex. Es kodierte nur 467 Proteine anstelle der 2500 von Pandora-Virus salinus. Obwohl sich beide die Amphorenform teilten, hatten sie nur 5 Proteine gemeinsam. Der Großteil der Proteine des neuen ähnelte nichts auf der Erde, was wir bis dahin gesehen hatten, aber sie waren mit Sicherheit viral.
Das neue erhielt den Namen Pitovirus sibiricum. Damit war eine dritte Familie von Riesenviren entdeckt. Ein dritter Ahne wurde notwendig.
Wir hatten geglaubt, den Beginn der Virenevolution zu verstehen, aber jetzt geriet alles durcheinander. Viren können zwar durchaus noch durch Genreduktion entstanden sein, aber unmöglich von derselben Vorfahrenzelle abstammen. Wir können derzeit nur Hypothesen aufstellen, aber eine einfache Antwort wäre, dass das Leben nicht nur einmal entstanden ist, sondern öfter und auf vielen verschiedenen Wegen.
Mit ihrer Komplexität rütteln Riesenviren an der Schranke, die zwischen den lebendigen, zellulären Organismen und dieser bizarren Form organischer Chemie bestehen soll, als die Viren lange angesehen wurden. Diese minimalistische Sicht geht auf den Biochemiker Wendell Stanley vom Rockefeller Institute in New York zurück. 1935 analysierte er das Tabakmosaikvirus mit den Mitteln seiner Zeit und fand heraus, dass es außerhalb der Wirtszelle weder einen Stoffwechsel besaß, noch sich eigenständig durch Teilung vermehren konnte. Sprich, ihm fehlte ein Teil des notwendigen Instrumentariums, um als Leben definiert zu werden. So landeten die Viren in der Schublade Zweifelsfälle. Die Riesenviren haben Bewegung in diese Sicht der Dinge gebracht. Und durch sie stellt sich die Frage, was ist Leben, neu?
Wir verwechseln meist das Virus mit dem Viruspartikel, dem Virion. Im Fernsehen wird immer das Virion dargestellt. Normalerweise als rundliches Objekt mit ein paar Stacheln. Das Virion ist tatsächlich inert. Ohne passende Wirtszelle ist es wie eine Spore oder ein Pollen. Es kann nichts tun.
In Paris forscht Patrick Forterre am Institut Pasteur. Er gehört zu den Virologen, die mit viel Engagement eine neue Sicht auf die Viren vorantreiben. Ein Virion muss, um aktiv zu werden, auf seinen Wirtsorganismus treffen, ihn infizieren und vereinnahmen. In diesem Moment, so zumindest sieht es Forterre, beginnt das Virus zu leben.
Wir haben dann eine Zelle, die nur noch das Genom eines Virus enthält und die Proteine des Virus produziert. Die infizierte Zelle ist dazu umprogrammiert worden, so viele Virenpartikel herzustellen wie nur möglich. Für mich ist diese Zelle dann kein Bakterium mehr, keine Archäe, kein Eukaryot.
Eine gekaperte Amöbe wäre demnach keine Amöbe mehr, sondern eine Virozelle. Ein lebendiges Virus, das einer höchst eigenständigen Form des Stoffwechsels und der Fortpflanzung nachgeht.
Es ist eine vollkommen andere Art von Zelle, aber es ist eine Zelle. Insofern stimmt der Satz, dass die Zellen die Bausteine des Lebens sind.
Patrick Forterre und die anderen Vertreter dieser neuen Sicht unterscheiden zwei Typen von Organismen. Auf der einen Seite Mikroben oder Mäuse, Amöben oder Anemonen. Sie haben das komplette Instrumentarium, um ihren eigenen Stoffwechsel zu betreiben, wie auch ihre eigene Reproduktion. Auf der anderen Seite die Viren, die dafür eben diese zellulären Organismen einsetzen. Beide teilen sich eine gemeinsame Geschichte, die weit zurückreicht, mehr als 3 oder 4 Milliarden Jahre, bis in die Frühzeit des Lebens. Wie weit genau, lässt sich nur eingrenzen.
Viren waren schon vor Luca da, vor dem letzten gemeinsamen Vorfahren allen zellulären Lebens. Andererseits müssen sie später als die Proteine entstanden sein, denn sie besitzen ja Gene dafür. Die parasitäre Lebensweise ist wohl so alt wie das Leben selbst.
Some people think that parasitism is something inherent to life, so parasitism is certainly very, very ancient.
Viren wären nicht einfach ein neuer Ast im Stammbaum des Lebens. Sie hätten eigene Wurzeln, stünden für eigene Stämme mit eigenen Ästen. Die Schlussfolgerungen daraus sind weitreichend.
Life may have been created more than once in very different ways.
Das Leben könnte nicht nur einmal entstanden sein, sondern mehrfach, unabhängig voneinander und auf unterschiedliche Weise. Ganz eigene Welten hätten sich von Anfang an vernetzt und gemeinsam weiterentwickelt. Die Welt der Zellen und die Welt ihrer Parasiten.
This is a mature particle, completely finished pitovirus particle.
Ein unter dem Elektronenmikroskop vergrößertes Pitovirus-Partikel. Dunkel zeichnet sich die dichte Hülle ab. Woraus sie besteht, das wissen die Virologen noch nicht. Und da ist auch dieses korkenartige Gebilde mit der Wabenstruktur, das das Partikel verschließt. Trifft es auf seinen Amöbenwirt, wird sich dieser Korken öffnen und die Verwandlung wird beginnen.
Es lebt. Expedition an den Rand der Biosphäre. Teil 2. Im Reich der Riesenviren. Von Dagmar Röhrlich. Es sprachen Hemmer Michel, Christian Baumann, Diana Gaul, Friedrich Schloffer und Michael Schneider. Technik Michael Krogmann. Regie Frank Halbach. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunk 2014.
Den dritten und letzten Teil der Reihe hören Sie an Silvester.
Are our bodies and the bodies of the animals machines?
Ich denke, selbst wenn man Bakterien als Maschinen bezeichnet, steckt da eigentlich eher eine Wunschvorstellung hinter, als eigentlich die zutreffende Beschreibung eines Bakteriums.
Es wird alles möglich sein, mehr oder weniger.
In den Laboren der Welt verbindet sich Bio mit Technik. Aus Natur wird Kunst. Wohin das führt?
Vielleicht landen wir in etwas, was man nennt genetische Isolation. Vielleicht haben wir eine parallele biologische Welt.
Es lebt, Teil 3. Mikroben werden Maschinen. Wissenschaft im Brennpunkt. An Silvester um 16:30 Uhr.